Wir sind super zufrieden. Wir hatten ein tolles Jahr in Bremen, Bremerhaven und im Bundesland.
Es war ein permanentes Auf und Ab, weil wir hatten bis Juli ein gutes Wetter. Und dann Juli, August waren letztes Jahr sehr durchwachsen, aber insgesamt sind wir durchaus zufrieden.
Eine Konsolidierung auf hohem Niveau in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten.
Die Leute halten halt einfach ihr Geld zusammen. Wenn sie nicht wissen, was kommt, dann geben sie jetzt auch nicht zwingend alles Geld in ihre Urlaubspläne.
Wir sind stabil auf hohem Niveau und das, obwohl wir 2025 kein Großereignis hatten wie die EM.
Es war kein ganz einfaches Jahr 2025 aufgrund des veränderten Konsumverhaltens der Deutschen und der Auslandsbesucher.
Die größte Herausforderung ist, dass wir in einer starken Transformation sind der Destination.
Wir sind ganz massiv mit solchen Sachen wie dem Klimawandel konfrontiert. Wie erhalten wir unsere Park? Wie können wir nachhaltig wirtschaften? Wie machen wir ein nachhaltiges Wasserwirtschaftssystem, das uns auch über die nächsten 20 Jahre tragen wird?
So unterschiedlich wie die Einschätzungen zeigt sich der Deutschlandtourismus im Jahr 2025. Entwicklung 26, das Incoming, also die Zahl der Besucher aus dem Ausland, lässt weiter nach. Was so schön theoretisch geopolitische Lage heißt, bringt handfeste Probleme für den Deutschlandtourismus und seine Besuchenden aus dem Ausland. Weniger Gäste aus Asien und auch Nordamerika sind absehbar. Muss der Deutschlandurlaub im eigenen Land gerettet werden? Schlagzeilen gibt es viele. Buchungseinbruch in der Türkei, Spanien völlig überlaufen. Flugurlaub wird wegen des Kerosinmangels teurer. Das alles sind Argumente für den Inlandsurlaub. Allerdings, auch hier ist die wirtschaftliche Situation, sagen wir mal, herausfordernd. Deutsches Reiseradios Podcast 316 mit Rüdiger Edelmann unterwegs in deutschen Tourismuslanden. Ich habe quasi Stichproben nachgefragt von Nord nach Süd, Ost nach West gewissermaßen des Stadtlandflusses der Deutschlandreise. Vorweg, es gibt bei gleichen Problemen durchaus unterschiedliche Ausgangslagen und Herausforderungen und die Konkurrenz, habe ich auch gehört, sei ebenfalls größer geworden. Was war, was kommt, war die durchgehende Frage an alle. Und ganz wichtig, jedes Ziel hat tolle Reisetipps für dieses Jahr parat. Beginnen wir unseren Trip im Nordwesten und in einer Stadt. Okay, in einem Stadtstaat. Maike Bialek, Kommunikationschefin der Wirtschaftsförderung Bremen, wirkt ziemlich glücklich.
Wir sind super zufrieden. Wir hatten ein tolles Jahr in Bremen, Bremerhaven und im Bundesland. Erstmalig mehr als 3 Millionen Übernachtungen im Bundesland Bremen. In der Stadt waren es 2,2% mehr. Und insofern, wir freuen uns über die vielen Besuchenden, die mehr gekommen sind. Wir hatten tolle große Veranstaltungen, tolles Themenjahr zum Thema natürlich. Eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance war, dass wir unsere Tourismusstrategie neu aufgestellt haben, mehr in Richtung Digitalisierung und Nachhaltigkeit und danach agieren wir jetzt ab 2026.
Damit sind wir schon beim Stichwort. Warum sollte jetzt nun Bremen unbedingt auf die Reiseliste der Urlaubenden, der Städtereisenden, derjenigen, die sagen, ja, ab in Norden und einmal oder auch zweimal moin?
Wir sagen immer, Städtereisen sind anlassbezogen. Das heißt, wir haben tolle Stadtmusikanten und ein UNESCO-Welterbe, aber das reicht oft nicht, um die Gäste anzuziehen. Deshalb punkten wir mit großen Veranstaltungen. Bremen ist in diesem Jahr Ausrichterin für die Festlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit bundesweit. Da wird es im Oktober ein riesiges Bürgerfest geben mit einer Ländermeile und da gibt es jede Menge zu erleben. Wir haben tolle Sportveranstaltungen, das GFNY-Radrennen kommt wieder nach Bremen und dann natürlich Freimarkt, Weihnachtsmarkt, also viele verschiedene Anlässe.
Also es gibt jede Menge Gründe und es gibt auch Genussgründe und über die werden wir nachher reden, weil vielleicht kommt da ja auch demnächst dann mal ein Podcast aus Bremen. Ich habe eins zumindest jetzt eben bei der neuen Strategie herausgehört, Digitalisierung, Klammer auf KI, was im Moment natürlich logischerweise alle Wirtschaftsbereiche betrifft und Nachhaltigkeit werden in Bremen auch künftig nicht in Konkurrenz stehen.
Ganz im Gegenteil. Die beiden befruchten sich sehr gut und wir haben in beiden Bereichen große neue Projekte, die wir dieses Jahr starten. In puncto Nachhaltigkeit orientieren wir uns 2026 an Kopenhagen, die mit CopePay ein hervorragendes System entwickelt haben, wie nachhaltiges Verhalten von Touristinnen und Touristen belohnt werden kann. Und deshalb gibt es ab Mai in diesem Jahr in Bremen BremenPay. Das heißt beispielsweise, ich reise mit der Deutschen Bahn an, lege mein Ticket vor und bekomme dafür einen Gutschein im Café. Ich reise mit dem Fahrrad zum Museum und bekomme günstigeren Eintritt. Das ist ein riesen Sammelsurium, sage ich mal, von verschiedenen Anreizen, die wir bieten. Über 30 Partnerinnen und Partner haben sich in Bremen da beteiligt. Das ist der Punkt Nachhaltigkeit, den wir stark entwickeln. In puncto KI sind wir dieses Jahr ganz stark dabei, weil wir die Bremer Stadtmusikanten digitalisiert haben. Die werben ab sofort bundesweit für die Stadt Bremen. Zum einen als App, in der man sich dann mit den Stadtmusikanten fotografieren kann, mit der man in das Rathaus gucken kann, von außen durch sein Handy. Und wir prüfen zum Beispiel auch gerade, ob man nicht auch Gästeführungen simultan durch KI übersetzen lassen kann.
Da sind wir uns von der Journalistenseite und auch wenn es jetzt um Tourismusmarketing und Tourismuswerbung geht, glaube ich, einig, dass KI an vielen Stellen sehr hilfreich sein kann, solange es nicht die Botschaft und die Inhalte verwässert oder schlimmstenfalls sogar verfälscht.
Das ist ganz klar. Also KI muss immer als KI gekennzeichnet werden. Sie ist ein Hilfsmittel. Reisen lebt aber natürlich immer davon, dass man selber vor Ort ist, die Düfte riecht, die Dinge sieht, die Sonne auf der Haut genießt. Und das soll auch in jedem Fall so bleiben. Für uns ist es ein Hilfsmittel, beispielsweise um eine Mehrsprachigkeit gut anbieten zu können. Vielleicht in Räumlichkeiten zu kommen, die gerade zu diesem Zeitpunkt geschlossen sind, da mal einen Blick reinzuwerfen und sich zu überlegen, lohnt die Führung am nächsten Tag oder gucke ich es mir einfach so an. Ich glaube, dass sich das beides sehr gut ergänzt.
Das klingt rundum gut und zuversichtlich. BremenPay ist eine Riesenchance und vermittelt auch ein besseres Image. Nicht Verbote sind Thema, sondern Belohnung. In dieser Hinsicht stehen Städte aber sicher besser da. Die hakelnde Anreise mit der Bahn ist auf Deutschlands östlichster Insel ein Problem, an der gearbeitet wird. Zur Infrastruktur gehören hier aber, wie so oft, zwei Partner. Trotzdem zeigt sich Michael Steuer, Geschäftsführer von Usedom Tourismus, verhalten optimistisch.
Wir verzeichnen eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Von daher denke ich, dass in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, auch geprägt von Unsicherheiten und Krisen durchaus, als gutes Ergebnis verzeichnen kann.
Schauen die Hoteliers wieder zufriedener in die Landschaft? Auch wenn ich weiß, dass Ferienhausgeschäft natürlich eine ganz große Rolle auf Usedom spielt.
Ja, richtig. Tatsächlich ist ja nur jedes vierte Bett ein Bett in der Hotellerie. Drei Viertel aller Betten sind in Ferienwohnungen, Ferienhäusern. Und gerade durch Corona gab es da eine Verschiebung hin in dieses Segment. Das hat sich mittlerweile wieder relativiert. Ich glaube, die Herausforderung der Nachfrage in der Hotellerie ist nicht das Hauptproblem, sondern die Hotellerie hat vielfach eher mit anderen Herausforderungen zu kämpfen, nämlich den gestiegenen Personalkosten, den gestiegenen Energiekosten, gestiegene Wareneinsatzkosten, die deutlich stärker angewachsen sind, als die Umsätze gesteigert werden konnten. Das geht leider zulasten der Marge. Die wird aber natürlich dringend benötigt, um Investitionen voranzutreiben. Denn wir wollen auf der Insel Usedom natürlich auch immer ein Produkt vorhalten, was dem Zahn der Zeit entspricht, was modern, attraktiv ist, was letztlich auch das Preisniveau rechtfertigt. Und da sind Investitionen, kontinuierliche Investitionen, absolut wichtig. Und das sind Herausforderungen, die die Hotellerie aktuell sehr beschäftigen, mehr noch als die Nachfrage.
Jede Destination muss sich pro Jahr irgendwelche besonderen Attraktionen einfallen lassen, die vielleicht interessant sind und dafür sorgen, dass die Zahl der Besucher zumindest mal gleich bleibt, aber besser noch wächst.
Ja, also wir hatten einen sehr guten Start ins Jahr. Wir hatten im Monat Februar ja ganz tolle Eislandschaften vor der Küste Usedoms, genauso wie in der gesamten Ostseeküste, auch bei den Kollegen auf Rügenfischern, Darzings. Ein tolles Naturschauspiel. Wir machen im Juni den ersten Beachmarathon in Deutschland. Das heißt, ein Marathon über 42 Kilometer Sandstrand auf der Insel Usedom, komplett auf Sand. Sie sehen, Strand ist das verbindende Element und das Hauptkriterium, weshalb die Leute auch auf die Insel Usedom kommen. Aber natürlich haben wir auch tolle Veranstaltungen wie das Usedomer Musikfestival im Herbst mit dem Gastland Schweden. Wir haben die Usedomer Literaturtage mit einer Sonderlesung der Altkanzlerin Angela Merkel. Wir haben im Sommer eine neue eröffnete Ausstellung, voraussichtlich im Juni. Die Welt geht baden, eine Bademodenausstellung, weil natürlich das Badewesen sehr eng aus der Historie mit der Insel Usedom verbunden ist. Auch im Herbst mit den Wildwochen, mit dem XXL-Feuerwerk, mit dem Inselglitzern im Dezember. Also eigentlich nahezu jeden Monat gibt es Reiseanlässe, die es wert sind, die Insel auch im Jahr 2026 zu besuchen. Wir wollen dafür sorgen, dass der Tourismus nicht nur saisonal zur Wirtschaftskraft beiträgt, sondern eben auch ein ganzjähriger Wirtschaftsfaktor darstellt, der natürlich seine Effekte auch hin zu Einkommen und Beschäftigung in der Nebensaison für die Leute, die auf Usedom leben, eben bietet.
Über das Ganzjahreskonzept gibt es ja bereits einen ausführlichen Podcast, der Usedom im November unter die Lupe nimmt. Eins steht fest, sagt Michael Steuer auch, die besondere Natur der Insel ist unser Kapital, das wir auf keinen Fall verspielen dürfen.
Wenn wir nicht darauf achten, die Natur als unseren größten Schatz auch zu hüten, werden wir wirklich schlecht beraten. Und das sollte man dann natürlich auch nicht an 4 Jahreszyklen der Politik festmachen, sondern das ist ein festes Kriterium, dass Nachhaltigkeit und die Natur zu bewahren auf unserer Insel die Grundlage unseres Handelns darstellt. Sowohl im ökologischen Sinne als auch perspektivisch natürlich genauso wichtig die ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit, weil Nachhaltigkeit muss auch nicht immer Geld kosten. Nachhaltigkeit kann auch wirklich helfen, Geld zu sparen. Soziale Nachhaltigkeit, ganz wichtig, auch mit Blick auf die Kolleginnen und Kollegen, die im Tourismus arbeiten. Denn wir wissen alle, bei dem aktuellen Fach- und Arbeitskräftemangel, wer da nicht auch im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit etwas tut für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wird es auch in der Zukunft in der Dienstleistungsbranche wie dem Tourismus schwer haben.
Das mit den schönen Grüßen ins Wirtschaftsministerium möchte ich gerne dranhängen. Usedom liegt in Vorpommern und unser nordöstlichstes Bundesland hat offensichtlich auch ein AfD-Problem. Das wurde mir spätestens bewusst, als ich Ende des letzten Jahres ausführlich über die Insel als Ganzjahresziel berichtet habe. Kaum veröffentlicht kam der erste Shitstorm. Zielrichtung: zu Nazis fahre ich nicht, gefolgt vom Gegensturm zum Thema. Die Folge: die Schreibenden beschimpften sich gegenseitig, bis ich in den sozialen Medien löschte und die Kommentarfunktion abschaltete. Andere Medien schrieben zu Beginn des Jahres von Buchungseinbrüchen, was von offizieller Seite nicht bestätigt wird. Neben der Tatsache, dass ich ein absoluter Gegner von AfD und Neonazis bin, wäre es gut, wenn die aufrechten Demokraten in Mecklenburg-Vorpommern dies bei den Landtagswahlen am 20. September an der Wahlurne bestätigten. Das wäre sicher gut für den Tourismus und nicht nur für den. Es geht weiter zum Nachbarn weiter südlich. Erst kommt die Mecklenburgische Seenplatte und dann ist man auch gleich in Brandenburg. Dort litt man seit Jahren darunter, dass es mindestens genauso viele schöne Seen gibt, die image- wie umsatzträchtig hinten runterfielen. Seit November 25 gibt es dafür eine neue Kooperation zwischen Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin. Könnte was draus werden. Gleichwohl haben es die deutschen Geheimtipps leider immer noch etwas schwerer, bestätigt Regina Zibel von Reiseland Brandenburg.
Wir können sagen, wir sind zufrieden. Es war kein ganz einfaches Jahr 2025 aufgrund des veränderten Konsumverhaltens der Deutschen und der Auslandsbesucher. Aber wir können sagen, dass wir mit 14,3 Millionen Übernachtungen aus dem In- und Ausland das Niveau gehalten haben, also auf hohem Niveau geblieben sind.
Gab es irgendwelche zusätzlichen Herausforderungen mit Wetter oder sonst irgendwas?
Ja, der Sommer war natürlich durchwachsen. Ich glaube, jeder Gartenbesitzer hat sich gefreut über das Wetter, weil der Regen immer zur rechten Zeit kam. Aber wer dann gerade im Urlaub war, der hat dann gesagt, oh nee. Und gerade Camper sind natürlich sehr sehr wetterabhängig, wenn sie jetzt zum Beispiel mit dem Zelt unterwegs sind. Ansonsten boomt Camping nach wie vor, auch und besonders in Brandenburg. Viele Leute haben sich Campervans geholt und sind damit natürlich eigentlich wetterunabhängig. Nichtsdestotrotz wünscht man sich natürlich für seinen Urlaub immer ein bisschen Sonne.
Schauen wir auf 2026. Was gibt es in der Destination Brandenburg, das unbedingt auf die Reiseliste der Urlauber 2026 muss?
Also es gibt zwei große Themen in Brandenburg, die 2026 von Bedeutung sind. Das eine ist, dass ab Ende Juni im Süden von Brandenburg, im Lausitzer Seenland, der Seenverbund, ich sage jetzt mal, ins Leben gerufen wird. Dann werden 5 der etwa 20 Seen miteinander über Kanäle verbunden sein. Das heißt, dieses Seengebiet wird nochmal Deutschlands Seengebiet mit einem neuen Revier aufwerten, sodass man dort dann entweder Urlaub mit dem Hausboot machen kann oder ein Floß mietet oder aber per Muskelkraft von einem See in den anderen fahren kann. Es ist ein ganz tolles Urlaubsgebiet, ehemals ein Kohlerevier. Das ist das größte künstliche Seengebiet Europas, was da entstanden ist. Und um jeden See herum gibt es einen tollen asphaltierten Weg, den man mit dem Fahrrad abradeln kann oder bei Skatern auch sehr beliebt. Also viele haben davon noch gar nichts gehört und andere sagen, die schon mal da gewesen sind, nächstes Jahr unbedingt wieder.
Letztes Jahr haben wir hier an dieser Stelle auch über Nachhaltigkeit im Tourismus geredet. Was ist jetzt draus geworden?
In puncto Nachhaltigkeit, glaube ich, muss man in Zukunft deutlich genauer hinschauen, weil seit letztem Jahr ist die sogenannte EMCO-Richtlinie in Kraft und die wiederum soll den Verbraucher schützen vor Greenwashing, dass unter dem Siegel des Umweltschutzes mehr Verkauf gemacht wird. Wenn man dann genauer hinschaut, entpuppen sich viele der nachhaltigen Angebote doch als ganz normale Angebote, die eigentlich gar nicht so grün sind. Und genau davor möchte diese Richtlinie den Verbraucher schützen. Was letztendlich bedeutet für den Tourismus, dass wir deutlich vorsichtiger formulieren müssen. Also Nachhaltigkeit ist nicht gleich Nachhaltigkeit. Man muss vorsichtig sein mit der Farbe Grün. Man muss vorsichtig sein mit sämtlichen Siegeln, die auf dem Markt sind. Da gibt es ja mittlerweile auch einen Dschungel. Und auch hier werden nur bestimmte Zertifizierungen tatsächlich mit dem Begriff Nachhaltigkeit verbunden. Das sollte man grundsätzlich genauer prüfen. Da sind wir also erstmal dabei, uns zu sortieren. Nichtsdestotrotz setzt Brandenburg sehr deutlich auf den Punkt Regionalität. Kurze Wege, um unsere schöne Natur möglichst so zu erhalten, wie sie derzeit noch ist.
Und nach dem Gespräch, ich war schon am Zusammenpacken, sagt Regina, ups, ich habe ja Prinz Heinrich ganz vergessen, dessen 300. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern. Naja, ist nicht so schlimm, denn dazu gibt's ja schon den Podcast 304 vom Januar. Der Prinz lohnt, genauso wie fast alle Begleiterscheinungen, insbesondere rund um sein Schloss in Rheinsberg, das gar zu gerne immer nur Friedrich dem Großen zugeschrieben wird. Echter Tipp, kann ich bestätigen. Und es geht weiter in Richtung Südost nach Sachsen. Hier wurde der Etat zwar knapper, was zu teils mehr und teils weniger Resonanz führte. Ines Nebelung, Sprecherin der Tourismus-Marketing-Gesellschaft Sachsen, schaut mit gemischten Gefühlen auf den Sommer 26.
Wir können feststellen, dass wir ein stabiles Tourismusjahr 2025 hatten. Es war ja im Übrigen das 25. Geburtstagsjahr der Tourismus-Marketing-Gesellschaft Sachsen. Und wir haben das mal hochgerechnet. Also wir hatten 19,7 Millionen Übernachtungen und damit das drittstärkste Jahr nach 2024. 2024 war ja nach Corona wirklich ein Rekordjahr. Und wir sind nicht ganz rangekommen, aber mit 19,7 Millionen Übernachtungen doch ziemlich zufrieden. Die Herausforderungen, die es gibt, sind keine unerheblichen. Der Tourismus hatte im letzten Jahr zum ersten Mal weniger Geld fürs Marketing zur Verfügung. Das heißt, wir konnten schon gut arbeiten, aber jetzt auch nicht in der gewohnten finanziellen Stärke im Inland und im Ausland die Werbetrommel rühren. Was aber viel stärker noch sich ausgewirkt hat auf die Zahlen, ist, dass der Konkurrenzkampf der deutschen Reiseregionen insgesamt größer geworden ist, weil viele Urlauber, die vorher in Deutschland Urlaub gemacht haben, jetzt sich auch wieder aufs Ausland konzentrieren. Und so ist der inländische Markt auch kleiner geworden und die Konkurrenz damit größer. Dazu kommt die schwierige wirtschaftliche Lage. Die Leute halten halt einfach ihr Geld zusammen. Wenn sie nicht wissen, was kommt, dann geben sie jetzt auch nicht zwingend alles Geld in ihre Urlaubspläne, wenngleich sie gerne reisen.
Was habt ihr euch überlegt, warum ihr davon ausgeht zu sagen, das trifft den Nerv und das Interesse unserer potenziellen Urlauber?
Naja, zunächst mal beobachten wir den Markt ziemlich genau. Sachsen ist wie viele andere ostdeutsche Bundesländer ein klassisches Kurzreiseziel. Das heißt, wir werben mit Kultur- und Städtereisen in Kombination mit Naturerlebnissen. Da ist Sachsen ja sehr stark. Wir haben tolle Städte wie die großen Dresden, Leipzig, Chemnitz. Es hält auch noch das Kulturhauptstadtjahr 2025 nach mit Chemnitz und Region. Aber wir haben natürlich auch hervorragende Ziele für Aktivurlaub, fürs Radfahren und fürs Wandern. In diesem Jahr kommt zum ersten Mal das Europäische Wanderfestival nach Sachsen. Das gibt es ja nur alle 5 Jahre. Und in diesem Jahr ist das Erzgebirge, ganz konkret der Urlaubsort Oberwiesenthal, Austragungsort für dieses Europäische Wanderfestival. Zugleich ist der Deutsche Wandertag zu Gast in Oberwiesenthal. Das heißt, wir erwarten dort allein schon für dieses Event über 20.000 wanderfreudige Urlauber und hoffen, dass die Magnetwirkung insgesamt noch größer ist. Dann steht Sachsen natürlich für Kultur. Hier wollen wir gern das Jahr der Romantik fortführen, denn mit dem 200. Todestag von Karl Maria von Weber haben wir in Sachsen auch viele authentische Orte, um auf seinen Spuren zu wandern. Das heißt, auch hier werden Kultur und Aktivurlaub miteinander kombiniert. Und wir sagen ja immer, nirgendwo ist der Freischutz authentischer als im Elbsandsteingebirge, im Wehlgrund, dort, wo die Felsenbühne Rathen angestammt ist. Und ich denke, dass das ein guter Aufhänger ist, um einmal mehr die Wandervorzüge Sachsens, aber auch natürlich die Spuren berühmter Künstler nachzuvollziehen.
Das letzte ist das Thema Nachhaltigkeit und auch künstliche Intelligenz. Wie sieht das in Sachsen aus? Einmal in dieser Sache, wie wirkt sich das aus? Und vor allen Dingen, KI ist genauso herausfordernd und kostet nicht nur Energie, sondern dann auch viel Geld, was ja eventuell zu Lasten der Nachhaltigkeit geht.
Also ja, natürlich kommen wir auch nicht um das Thema Nachhaltigkeit herum, vor allem wenn wir uns auch den Natururlaub auf die Fahnen geschrieben haben. Wir haben ja die glückliche Situation, dass es in Sachsen 3 als nachhaltige Reiseziele zertifizierte Regionen gibt. Den Pionier sozusagen hat die Sächsische Schweiz gemacht, wo man also wirklich ganz bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen kann und sich dort auch tatsächlich ohne das Auto zum Wandern, zum Kulturerleben unterwegs sein kann. Aber auch das Erzgebirge und das Vogtland sind inzwischen nachhaltig zertifiziert. Das ist natürlich ein anstrengender Akt, weil das muss man von der Infrastruktur her erstmal wirklich hinkriegen. Zertifiziert zu sein, ist am Ende auch eine Geldfrage. Trotzdem ist es so, dass der Gast als solcher natürlich darauf schaut, wie nachhaltig kann ich denn Urlaub machen. Wenn der die Art und Weise, so Urlaub zu machen, nicht einfordern würde, dann würde es sicherlich gar nicht so groß zur Debatte stehen. Aber das, was im Moment auch mitschwingt, ist, dass das Wort Nachhaltigkeit eine gewisse Inflationsrate auch beinhaltet. Und man ist, glaube ich, gerade auch in Gremien, die sich um Nachhaltigkeit in den Ländern kümmern, dabei zu überlegen, wie man diesem Thema auch eine andere Definition geben kann, damit es eben nicht mehr so plakativ und so aufgedrückt ist, sondern also ehrlich gemeint auch nachhaltig von der Infrastruktur her und von den Angeboten und auch von dem Gastgefühl her erlebbar wird. Also Nachhaltigkeit ist keine einseitige Angelegenheit, sondern die muss sowohl der Gastgeber als auch der Gast natürlich wollen, wenn es mit Leben gefüllt sein soll.
Letztes Stichwort KI. Wie lange muss ich noch nach Sachsen fahren, um es zu erleben? Oder andersrum, wann sind wir so weit, dass Leute sagen, nö, ich fahre nicht mehr in Urlaub, ich ziehe mir eine virtuelle Brille auf, lege mich entspannt unter die Höhensonne in einen Liegestuhl und mache dann zum Beispiel Urlaub in Sachsen?
Also ich glaube, wer so denkt, der verpasst halt wirklich richtig guten Urlaub. Ich kann mir die Brille aufsetzen, ja, aber das heißt, ich hatte dann keinen Kontakt zu Menschen. Ich habe also nicht hautnah gespürt, was die Besonderheit einer Region ausmacht. Nichtsdestotrotz ist natürlich KI im Tourismus ein Thema. Wir sind gerade dabei, also unsere Tourismuswerbung nicht nur zu digitalisieren, sondern wir wollen mit einer Tourismusdatenbank, die es bereits gibt, einen auf KI basierten Reiseplaner entwickeln, sodass die Leute wirklich nach ihren Vorstellungen, aber doch mit Erfahrungen, die andere gemacht haben, Programme oder Angebote entwickelt werden können, die sie überzeugen, nicht die Brille aufzusetzen, sondern die Sonnenbrille aufzusetzen und direkt vor Ort nach Sachsen zu kommen.
Mehr Natur gibt's auch in der Mitte der Republik. Berühmt für die nächste Region ist der Rennsteig für Wanderer und das Zentrum Oberhof für Wintersportler. Das kleine Mittelgebirge zieht sich von Eisenach im Nordwesten bis nach Suhl und Ilmenau im Südosten und mausert sich von Jahr zu Jahr. Wir haben jede Menge Stärken, sagt folgerichtig Susanne Eberlein vom Regionalverbund Thüringer Wald.
Den Thüringer Wald macht aus, dass er anders als andere Mittelgebirge eine sehr enge Verbindung von Natur und Kultur hat. Die Residenzkultur in Thüringen hat dazu geführt, dass der Thüringer Wald fast in jedem Ort ein wundervolles Theater hat, eine wunderbare, reichhaltige Museumslandschaft. Wir sind der Ursprungsort des gläsernen Christbaumschmucks. Bach hat mehr Zeit im Thüringer Wald verbracht als in Leipzig, das wissen die allerwenigsten. Die Dynastie der Bach-Familie kommt aus dem Thüringer Wald und darauf sind wir schon sehr stolz.
Das heißt, die Grenzlinie, weil zum Beispiel die Eisenacher sind ja auch auf Bach sehr stolz.
Mit der Wartburg und dem Geburtsort von Bach, ja.
Dann schauen wir doch mal auf das Jahr 2025. Wie war denn das mit dem Thüringer Wald als Zielgebiet? Was waren im letzten Jahr so die größten Herausforderungen?
Also erstmal sind wir mit dem Thüringer Wald sehr zufrieden, auch wie er sich entwickelt. Die größte Herausforderung ist, dass wir in einer starken Transformation sind der Destination. Zum einen sind wir dabei, den kompletten Thüringer Wald als Mountainbike-Destination zu entwickeln. Und haben mit einem der größten Waldbesitzer die größten Probleme, nämlich mit dem Staatswaldbesitzern der Landesforstanstalt und der Einführung einer Waldgebühr, die ganze Entwicklung stark erschweren. Wir passen uns dem Klimawandel als Destination an und versuchen auch, Gäste und Einheimische dabei mitzunehmen. Was passiert denn eigentlich mit unseren Wäldern? Wie geht's unseren Wäldern in der Zukunft? Was müssen wir alles tun? Bieten buchbare Baumpflanzaktionen an 365 Tagen im Jahr an und Baumpatenschaften aus dem Thüringer Wald. Und wir transformieren uns aber auch als Destination und Organisation, indem wir aus dem Verein eine große öffentliche GmbH mit breiten Beteiligungsprozess machen und versuchen uns wirklich zeitgemäß aufzustellen, um auch dem Thüringer Wald eine Zukunft zu geben.
Also ich höre daraus die Diskussion, die teilweise im letzten Jahr stattgefunden hat, zu sagen, ja, vielleicht ist Nachhaltigkeit nicht mehr so wichtig. Das ist bei Ihnen anders und ich sage jetzt mal, Klimawandel, Nachhaltigkeit ist im Thüringer Wald auf jeden Fall angekommen.
Klimawandel, Nachhaltigkeit ist schon lange bei uns angekommen. Seit über 10 Jahren werden Infrastrukturmaßnahmen nur bewilligt, wenn sie für die Ganzjahresnutzung geeignet sind und man wirklich auch eine Nachhaltigkeit der Maßnahme nachweisen kann. Wir spielen sehr stark auch in-house die Nachhaltigkeitsthemen. Aber die Frage ist immer, inwieweit ist es institutionengetrieben oder kommt einfach ins Machen? Und wir beschäftigen uns mit dem Thema schon sehr lange und wir richten auch unsere Maßnahmen gezielt danach aus, haben uns aber nie zertifizieren, labeln lassen, sondern sind eher auf einer ganzheitlichen Entwicklung aus, die immer nachhaltig sein muss.
Wie wirkt sich das dann auf die weitere touristische Planung aus? Warum muss der Thüringer Wald unbedingt auf der Reiseliste der Urlaubenden stehen?
Er muss auf der Reiseliste der Urlauber stehen, weil er die Aha-Momente, die besonderen Momente liefern kann, in denen Einheimische Gästen begegnen und man dieses authentische, ursprüngliche Erlebnis auch noch wirklich haben kann. Wir haben keine Wälder, die aus allen Nähten platzen vor Gästen, sondern bei uns findet man wirklich Ruhe, Entspannung und die ursprüngliche Natur, die man sucht. KI ist für uns intern ein Thema und wir versuchen, Inhalte so aufzubereiten, dass sie auch für KI relevant sind. Aber selber mit Chatbots oder sowas zu arbeiten, das ist nicht unser Stil. Wir haben wirklich noch jemanden am Servicetelefon sitzen, der rund um die Uhr ansprechbar ist. Und das ist uns als Destination noch sehr wichtig.
Das mit der Natur kommt kongenial etwas weiter nördlich mit Kultur zusammen. Weimar ist zweifelsfrei ein Paradebeispiel, wenn es um das Land von Dichtern und Denkern geht. Goethe, Schiller, Bach, Liszt, Richard Strauss, aber auch das Bauhaus stehen für Weimar. Um vieles an Kultur kümmert sich die Klassikstiftung, die aber auch ganz eng mit den Touristikern der Stadt zusammenarbeitet. Dementsprechend kompetent ist Johannes Wiesel von der Klassikstiftung Weimar.
Wir hatten letztes Jahr 2025 unser Themenjahr Faust in der Klassikstiftung Weimar, wo wir einen der ganz großen Klassiker der deutschen Literaturgeschichte ins Zentrum gestellt haben und ein Programm aufgestellt haben. Nicht nur wir als Klassikstiftung, sondern auch mit unseren PartnerInnen, wie zum Beispiel vom Deutschen Nationaltheater, vom Kunstfest, von der ACC-Galerie, wirklich den Faust und Goethe nochmal ins Jetzt zu holen. Und das war, glaube ich, auch die größte Herausforderung letztes Jahr, da wir ein sperriges Werk, das viele noch aus ihrer Schulzeit kennen und auch nicht jeder lieben gelernt hat, behandelt haben. Und das ist so zu übersetzen, dass wir auch Schulklassen, BesucherInnen, TouristInnen abholen können, die vielleicht sich damit nicht viel auseinandergesetzt haben. Ich würde sagen, uns ist das ganz gut gelungen letztes Jahr. Insgesamt hatte Weimar einen Anstieg von 8% bei den Übernachtungen 2025 mit 4 Millionen BesucherInnen. Wir haben auch einen soliden Zuwachs an BesucherInnen in der Stiftung gehabt, in unseren Häusern, also bei unseren Formaten mit Eintritt. Ganz besonders hervorzuheben wäre hier vielleicht auch nochmal zum Jahreswechsel lief noch unsere Caspar-David-Friedrich-Ausstellung, die viele, viele kulturinteressierte Menschen nach Weimar gebracht hat, ins Schiller-Museum.
Und damit hatte das Jahr 2026 schon begonnen. Warum sollte gerade nun Weimar unbedingt auf der Reiseliste für dieses Jahr stehen?
Ich glaube, dieses Jahr wird ein tolles Jahr, um Weimar wieder zu entdecken oder zu entdecken. Für den Wiederholungsbesucher bieten wir auf jeden Fall unser Themenjahr Öffnen, wo wir nochmal unter die Haube auch des Kulturbetriebs blicken und ganz besondere Geschichten in den Mittelpunkt stellen. Wir werden unser Stadtschloss am 1. Oktoberwochenende wieder eröffnen in Weimar mit einer neuen Dauerausstellung zur Weimarer Klassik. Wir wollen diesen Ort zu einem zentralen Besuchspunkt für Weimar machen und von da aus die ganze Weimarer Geschichte erkunden zu können. Wir werden am 30.04. das Wittumspalais in Weimar wieder eröffnen. Das ist der Witwensitz von Herzogin Anna Amalia, die natürlich die gleichnamige Bibliothek gestiftet hat, aber auch sonst eine große Förderin der Künste, der Literatur, der Bibliotheken war. Im Juli wird die Villa Massimo aus Rom bei uns zu Gast sein und ein ganzes Wochenende diese Italienliebe und die Italienverwandtschaft von Weimar und Rom, die sich auf Goethes erste Romreise beruft, wieder zurück nach Thüringen bringen.
Die bestimmenden Themen im Moment auch im Tourismus sind natürlich künstliche Intelligenz, KI. Es war ursprünglich im letzten Jahr immer noch ganz stark das Thema Nachhaltigkeit. Man konnte mitunter den Eindruck gewinnen, die Nachhaltigkeit verliert gegen KI, weil jeder redet nur noch über künstliche Intelligenz. Wie ist das in Weimar? Welche Herausforderungen sieht man denn da? Und besteht wirklich die Gefahr, dass wir Klimanachhaltigkeit vergessen angesichts der riesigen Anforderungen, die nun alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, im Moment auslösen?
Also für uns ist natürlich künstliche Intelligenz auch ein Thema. Wir sind eine Stiftung, deren Stiftungsauftrag ist, unsere Inhalte, unsere Werke, unsere Schriften zugänglich zu machen für die ganze Welt. Ja, das bedeutet, dass unsere Archive und Bibliotheken allen Forschenden, allen Interessierten alles zur Verfügung stellen müssen, ob es jetzt der Nachlass von Goethe, ob es der Nachlass von Schiller ist. Und da diskutieren wir natürlich darüber, wie KI uns da helfen kann. Wir sind natürlich in der Digitalisierung ganz stark im Moment beschäftigt. Also wir versuchen alles auf digital zu ziehen und da kommt auch die Nachhaltigkeit hinzu. Weil diese Dinge, die müssen auch digital nachhaltig sein. Also wir versuchen, Sachen richtig zu erschließen. Und Nachhaltigkeit allgemein, was nachhaltiges Reisen angeht, ist für uns natürlich total relevant, weil zu uns gehören nicht nur die berühmten Häuser wie Goethes Wohnhaus oder Schillers Wohnhaus, sondern auch ganz viele Parks, der Park an der Ilm, der Park Belvedere, der Park Tiefurt, der natürlich diese auch Welterbe sind und wo Nachhaltigkeit ganz groß geschrieben wird. Wir sind ganz massiv mit solchen Sachen wie dem Klimawandel konfrontiert. Wie erhalten wir unsere Park? Wie können wir nachhaltig wirtschaften? Wie machen wir ein nachhaltiges Wasserwirtschaftssystem, das uns auch über die nächsten 20 Jahre tragen wird.
Die nächste Station ist ein gesamtes Bundesland, das neben dem allgegenwärtigen Bayern die Region repräsentiert, die insbesondere auch bei Gästen aus dem Ausland eine große Rolle spielt. Ich sag mal nur Heidelberg, Black Forest und Lake Constance. Sanna Mattes vom Tourismusmarketing Baden-Württemberg mit Bilanz und Prognose.
Wir sind stabil auf hohem Niveau und das, obwohl wir 2025 kein Großereignis hatten wie die EM, die uns natürlich davor zusätzliche Gäste beschert hat. Aber wir haben natürlich auch mit Herausforderungen zu kämpfen, wie Fachkräftemangel oder auch das globale Geschehen, das sich natürlich auswirkt. Das sehen wir auch am Rückgang der Zahlen aus den USA beispielsweise.
Dann schauen wir mal auf das Jahr 2026. Warum muss man 2026 unbedingt irgendwo in Baden-Württemberg Urlaub machen? Und welche Stellen sind das, die Sie besonders empfehlen?
Ja, unbedingt, weil wir das Jahresthema Sehnsuchtsorte im Süden haben, was ein sehr emotionales und auch individuelles Thema ist, weil ein Sehnsuchtsort für jeden so ein bisschen was anderes bedeuten kann. Für den einen ist es vielleicht der Lieblingsurlaubsort aus der Kindheit, für den anderen ein Kraftort im Grünen oder irgendwie ein Café in der Stadt. Wir wollen einfach zeigen, dass Baden-Württemberg wirklich für jeden das Richtige bietet. Und es gibt eben nicht nur unsere großen herausragenden Sehenswürdigkeiten wie ein Heidelberger Schloss oder ein Europapark, sondern es gibt auch ganz, ganz viele kleine Geheimtipps.
Diese kleinen Geheimtipps erfährt man wo?
Die erfährt man zum einen auf unserer Website visitbw.com oder man bestellt sich unser Magazin Süden. Das kann man dort auch digital runterladen oder man kann es auch über unseren Broschürenservice dort bestellen und bekommt es dann im Print nach Hause.
Wir haben jetzt eben über Städte gesprochen, aber Baden-Württemberg ist auch ein Land neben sehr viel industrieller Ansiedlung, wahnsinnig viel Natur. Ich habe letztes Jahr nachgefragt und da ging die Bandbreite der Auskünfte von, ja, Gott sei Dank sind wir es jetzt erstmal vorübergehend los, bis hin zu sagen, nein, Nachhaltigkeit ist inzwischen eine ganz klare Geschäftsgrundlage und eine wirtschaftliche Basis für unsere Region. Wie sieht das in Baden-Württemberg aus?
Also ich würde mich da anschließen, es ist eine absolute Notwendigkeit, das Thema Nachhaltigkeit. Und es sollte auch nicht als Marketingthema gesehen werden, sondern es sollte einfach überall sich durchziehen und ist absolut fundamental.
KI dominiert nun, ich glaube, in fast allen Wirtschaftsbereichen im Moment die Diskussion. Ich nehme mal an, auch im Tourismus.
Ja, natürlich. Auch das durchdringt so nach und nach alle Bereiche. Es gibt ja auch immer mehr Bots, die Antworten geben, wenn Gäste Fragen haben, die auch Tag und Nacht erreichbar sind, was jetzt vielleicht in der Touristinfo nicht immer gewährleistet sein kann. Und wir sind offen dafür und prüfen natürlich, was für uns da sinnhaft sein kann und was vielleicht auch weniger. Da muss man einfach abwägen.
Kann man denn mit KI besonders gut Marketing betreiben? Ich denke an so eine Aktion aus dem Schwarzwald im letzten Jahr, wo man ein KI-generiertes Schwarzwaldmädel hatte, die aber dann im Prinzip neben dem typischen Schwarzwaldmädelhut ganz modern gekleidet war. Gibt es Bestrebungen beispielsweise in der Außendarstellung KI einzusetzen, um moderner, natürlicher, anheimelnder oder sonst wie rüberzukommen?
Also das muss letztlich jede Destination auch irgendwie für sich selbst entscheiden, ne? Auch bei unseren Regionen. Der Schwarzwald hat ja jetzt einen Vorstoß gemacht, es gibt auch andere. wir auf Landesebene bisher nicht. Muss man auch schauen, wie sich die Technik noch entwickelt. Jeder hat auch seine eigenen Richtlinien, was den Bereich angeht. Aber wir sind offen dafür.
Und offen, insbesondere für den internationalen Tourismus, ist auch der Lake Constance im Deutschen schlicht Bodensee. Internationales gehört hier eigentlich schon immer zur DNA. Wo aber fängt man an? Vielleicht einfach beim internationalen Namensgeber Konstanz. Erik Thiel, Geschäftsführer der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH, über das vergangene Jahr.
Es war ein permanentes Auf und Ab, weil wir hatten bis Juli ein gutes Wetter und dann Juli, August waren letztes Jahr sehr durchwachsen, aber insgesamt sind wir durchaus zufrieden. Wissen wir jetzt schon, dass wieder Schweiz zugelegt hat, Österreich, aber auch Frankreich und was uns besonders freut, die USA.
Das ist eigentlich erstaunlich, gleichzeitig aber auch nachvollziehbar, weil offensichtlich amerikanische Touristen Europa Zug um Zug entdeckt haben und nicht nur nach Mallorca fliegen, sondern auch an den Bodensee fahren.
Das ist so. Wir haben festgestellt, dass gerade so die historischen Themen, und Konstanz ist ja eine historische Stadtschönheit, sehr gut ankommen. Und das Zweite ist, wir hätten nie gedacht, dass halt die Amerikaner so gern halt mit den E-Bikes rund um den See fahren und drei souveräne Staaten innerhalb kürzester Zeit erleben wollen.
Warum muss Konstanz 2026 auf der Reiseliste aller Urlauber sein?
Es gibt zahlreiche neue Eröffnungen, allen voran die Marienschlucht. Das ist halt durch wilde Tobel mit einem Skywalk über den Gipfeln des Waldes, der dort ist, mit Blick auf den Bodensee. Das zweite ist dann das Assisi-Panorama, weltweit einzigartig, wo in einem riesen historischen Wimmelbild die Stadt Konstanz im Mittelalter gezeigt wird, nämlich in der Konzilzeit. Das war der große Kongress im Mittelalter und die einzig gültige Papstwahl, die zu der Zeit stattfand. Das kann man dort erleben und dann natürlich von dort aus mit einem Panoramablick nicht nur die Altstadt, die intakt ist, sehen, sondern auch, wenn man rüberläuft, das ist fußläufig erreichbar, auch dort entdecken.
Klingt wie Ferien im Paradies.
Ist auch so. Das ist auch tatsächlich das Fokusthema in diesem Jahr. Paradies Konstanz. Einfach mal selber vorbeikommen und entdecken.
Sagt Erik Thiel einfach so und meint damit sein Konstanz und ganz nebenbei auch die Tatsache, dass sogar ein ganzer Stadtteil den schönen Namen Paradies trägt. In Sachen Umwelt ist man am Bodensee ohnehin achtsam. Deshalb ist die Frage zur Nachhaltigkeit schnell beantwortet.
Also seit über 10 Jahren machen wir ja den sanften Tourismus und der hat für uns alle drei Säulen, neben der sozialen natürlich die ökologische und zunehmend natürlich auch die ökonomische. Zum Beispiel die Campingplätze, die wir betreiben, sind alle EU-Eco-Label zertifiziert. Warum? Wir unterwerfen uns diesen Audit, lassen uns nach Kriterien unterwerfen, weil auch der Gast es in vielen Bereichen nachfragt. Dazu binden wir natürlich nach Möglichkeit die ganze Infrastruktur an die Landesfernradwege an. Das heißt also, bevor man mit dem Auto kommt, sagen wir immer, Leute, kommt auch direkt mit dem Radl, was schon sehr gut funktioniert, weil man dann zum Beispiel über den Bodensee Radrundweg noch viel mehr erleben kann. Und wenn die Leute mit dem Auto kommen, sagen wir immer, lasst es stehen und genießt es hier mit dem Rad. Kommt aber am besten direkt mit der Bahn oder dann mit dem Rad.
Die Bodensee-Story ist aber noch lange nicht zu Ende erzählt, denn der See hat Ufer in gleich 4 Ländern. Und wenn man den ganzen See vermarkten will, geht das nur in grenzübergreifende Zusammenarbeit. Dafür ist die Internationale Bodensee-Tourismusgesellschaft gegründet worden. Um die Pressearbeit kümmert sich Alina Milz.
Wir als Internationale Bodensee-Tourismus GmbH sind für alle 4 Länder rund um den Bodensee zuständig, also Deutschland, Österreich, die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein und vermarkten so die Bodenseeregion im Ausland und im Inland natürlich.
Vermarkten heißt, Sie müssen sich auch ein bisschen um Koordination kümmern. Weil jedes Land und jeder einzelne Tourismusverband und jeder Ort hat natürlich so seine eigene Strategie. Und wenn man das Gesamtprodukt Bodensee verkaufen will, bedarf es natürlich, glaube ich, einiger Absprachen.
Ja, das definitiv. Also jede Region hat einen eigenen Fokus, eigene Themen, die sie natürlich spielen möchte. Und wir müssen da ein bisschen die Synergien bündeln, die Angebote aus allen 4 Ländern und die dann eben nach außen positionieren.
Das ist jetzt vielleicht eine ganz spontane Frage, die mir gerade eben durch den Kopf ging, zu sagen, wie ist das eigentlich? Österreich, bei Liechtenstein weiß ich es ehrlich gesagt auch gar nicht, und Deutschland, das ist EU, die Schweiz ist kein EU-Mitglied. Wirkt sich das in irgendeiner Form auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit aus? Sind da irgendwelche Hürden?
Klar gibt es da Hürden, also jetzt bei der Umsetzung von einzelnen Veranstaltungen, Aktivitäten teilweise schon, einfach mit der EU-Außengrenze zur Schweiz. Aber im Großen und Ganzen, unser tägliches Handeln beeinflusst es eigentlich nicht.
alltägliches Handeln und alltägliche Besucher. Jeder, der zum Bodensee kommt, wäre schlecht beraten, wenn er nur einen einzigen Ort mitnimmt, weil der See ist so groß und die Ortschaften und die Städte und Städtchen drumherum sind so unterschiedlich und trotzdem so schön, dass es sich lohnt, die alle zu besuchen. Welche Highlights warten denn in diesem Jahr auf Bodensee-Urlauber? Warum muss der Urlauber dieses Jahr unbedingt den ganzen Bodensee abreisen?
Dieses Jahr haben wir einige kulturelle Highlights, zum Beispiel 80 Jahre Bregenzer Festspiele, 1200 Jahre Stadt Radolfzell oder auch 50 Jahre Bodensee-Weinfest, das im September in Meersburg gefeiert wird. Darüber hinaus gibt es einfach viele Highlights, wie zum Beispiel neue Wanderwege, neues Radwegleitsystem im Landkreis Konstanz. In Liechtenstein könnte man das ganze Land in 72 Stunden erkunden und durchwandern. Und einfach viele Museen und kulturelle Erlebnisse wie die UNESCO-Highlights, die die Region verbinden und auch einen Besuch nicht nur in einem der Teilregionen einfach wertvoll machen.
Es wäre ja nun kein See, wenn es nicht auch Boote gibt. Und diese Boote und Fährverbindungen und auch Ausflugsschiffe, die kommen ja aus unterschiedlichen Ländern. Und da gibt es zum einen eine Gesellschaft, die zusammenarbeitet, die Fähren organisiert. Wenn ich, sag's jetzt mal sehr salopp, Schiffchen fahren will auf dem Bodensee, kriege ich überall, wo es Tickets gibt, auch die Tickets von vielleicht einer anderen Fährgesellschaft?
Ja, also in allen Touristinformationen kann man die Tickets für die Schifffahrt natürlich kaufen. Als Tipp für viele Ausflügler, die jetzt mit der Kursschifffahrt fahren wollen und nicht das Auto mit auf die Fähre nehmen möchten, könnte man auch die Bodenseekarte Plus empfehlen. Die Bodenseekarte Plus bündelt für 3 oder 7 Tage viele Ausflugsziele, mehr als 160 Attraktionen in der Bodenseeregion und die Kursschifffahrt. Damit könnte man natürlich einen Ausflug auf den Fender zum Beispiel mit einer Schifffahrt dorthin verbinden.
Wie kommt man an so eine Karte? Was kostet sie?
Also die Karte kostet ab 78 Euro, genau für 3 Tage, für einen Erwachsenen. Und man kann sie bei uns im Webshop kaufen auf bodensee.eu oder in allen Touristinformationen rund um den See.
Wenn Sie sagen würden, mein persönlicher Lieblingsplatz am Bodensee ist, was würde Ihnen zuerst einfallen? Da kommen sicherlich noch ganz, ganz viele, sage ich jetzt gleich zur Entlastung.
Kommt immer ein bisschen auf die Interessen an. Dadurch, dass ich jetzt mittlerweile in Meersburg wohne, würde ich immer Meersburg empfehlen. Die Altstadt ist wunderschön. Man hat von dort aus den Blick auf die Schweizer Berge und natürlich auch zum Beispiel mit der Burg Meersburg, die älteste bewohnte Burg Deutschlands. Einfach viele tolle Museen. Genau.
Ja. Und es ist eine Viertelstunde nach Konstanz und nach Friedrichshafen auch nicht weit.
Ja.
Und Kreuzlingen und Konstanz liegen sowieso nebeneinander.
Ja, genau. Da merkt man auch die EU-Außengrenze nicht mehr.
Das habe ich noch nie ausprobiert. Ich war vor 1,5 Jahren zwar mal in Konstanz, hatte mir eigentlich vorgenommen, an dem ersten Abend sagen, jetzt gehst du mal in die Schweiz. Dann hat es fürchterlich geregnet und ich bin lieber ins Hotel gegangen. Kommt man so ohne weiteres rüber, ohne dass einem jemand nach dem Pass fragt?
Ja, also wenn man mit dem Auto rüberfährt, dann muss man natürlich durch den Zoll. Da wird man im Normalfall aber auch nicht kontrolliert, außer man verhält sich jetzt irgendwie auffällig. Und als Fußgänger kann man tatsächlich einfach am See entlang nach Kreuzlingen rüberspazieren, ohne dass man überhaupt merkt, dass man über die Ländergrenze kommt.
Das merkt man erst spätestens, wenn man einkehrt und plötzlich in Schweizer Franken bezahlen soll.
Ja, genau. Und die Preise sind natürlich auch ein bisschen anders.
Es gäbe sicher noch vieles über den Deutschlandtourismus und den Urlaub im Heimatland zu erzählen. Ich persönlich bin immer wieder erstaunt, wie vielfältig, abwechslungsreich und teilweise sogar unentdeckt bestimmte deutsche Regionen sind. Es gibt noch viel zu entdecken. Verreist also gerne mal im Inland. Lohnt sich. Anmerkung und bitte am Ende, denkt an das kostenfreie Podcast-Abo wahlweise bei Spotify, Apple, Google, Amazon, Podimo und Radio.de. Noch mehr, zum Beispiel Text, Links und Fotos, gibt's auf der Homepage deutsches-reiseradio.com, ebenfalls zum Abonnieren und ebenfalls kostenfrei. Das war's für diesmal, aber der nächste Podcast kommt bestimmt. Musik